die heutige Predigt möchte ich uns gerne ein kleines Bildchen zeigen. Daniel, du kannst es mal anbeamen. Ja, liebe Mami, lieber Papi, das Klassenlager ist scheiße, wie ich schon vor dem Lager gesagt habe. Von Winona. Und ich finde so besonders schön dieses von Winona, also kein Tschüss, kein liebe Grüße oder so, das unterstreicht doch mal so dieses Vorwurfsvolle, dass man aufs Klassenlager fahren musste, obwohl man doch schon von vornherein gewusst hat, dass das scheiße wird. Ich habe keine Ahnung, welche Gründe die Winona hat, dass sie schon im Vorfeld davon überzeugt war, dass das Ganze scheiße werden wird. Vielleicht hatte sie ja sogar nachvollziehbare Gründe. Aber ich bin mir relativ sicher, wenn man mit dieser Erwartungshaltung ins Klassenlager fährt, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass man es dann am Ende tatsächlich scheiße finden wird. Ja, vielen Dank. Genau. Was hat das Ganze mit dem vierten Advent zu tun? Genau, das ist die spannende Frage. Ich denke, viele von euch wissen das. Das Wort Advent ist ja eine Kurzform vom lateinischen Adventus Domini. Das bedeutet auf Deutsch Ankunft des Herrn. Und auch das hat was mit Erwartung zu tun. Wir erwarten, dass Jesus kommt. Und im Übrigen, eigentlich ist der Kerngedanke von Advent kirchengeschichtlich nicht, dass wir feiern, dass Jesus geboren worden ist, sondern der Kerngedanke ist eigentlich, wir erwarten, dass Jesus das zweite Mal wiederkommt. Das ist sowas, was in unserem gesellschaftlichen Mainstream irgendwie völlig flöten gegangen ist, aber das ist eigentlich der Kerngedanke von Advent. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und ich möchte das gern zum Anlass nehmen über das Thema Erwartung zu predigen, weil das, was wir erwarten oder auch eben nicht erwarten, einen erstaunlich großen Einfluss auf unser Leben und unseren Alltag hat. Und das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Wenn du erwartest, dass das Klassenlager scheiße wird, dann wirst du es wahrscheinlich scheiße finden. Oder viele von euch kennen den Placebo-Effekt. Wenn Leute irgendwie eine Zuckerpille nehmen in der Überzeugung, dass es ein Medikament ist, dann ist nachweisbar, dass dadurch tatsächlich eine positive Wirkung eintritt. Und das ist eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, was total Krasses. Gibt übrigens auch das Umgekehrte, den sogenannten Nocebo-Effekt. Das ist, wenn Leute ein echtes Medikament nehmen, aber davon überzeugt sind, dass es nichts bringt oder dass es schädlich ist, dann ist es nachweisbar, dass es tatsächlich vorkommt, dass es eben nichts bringt oder sogar negative Begleiterscheinungen hervorbringt, obwohl das eigentlich vom Wirkstoff her gar nicht gegeben wäre. Oder vielleicht ein letztes Beispiel, ganz allgemein gesprochen ist es nachweisbar, dass Pessimisten ihr Potenzial nicht so gut abrufen können wie Optimisten oder platter gesagt, Optimisten sind oft erfolgreicher im Leben als Pessimisten. Das kann man zum Beispiel bei Prüfungssituationen oder so relativ gut nachweisen. Also auch dort hat die Erwartung, die wir haben, einen Einfluss auf unser Leben, auf unseren Alltag oder eben eine Erwartung, die wir nicht haben. Und das Ganze gilt genauso für unser geistliches Leben, für unseren Weg mit Gott. Was wir erwarten oder eben nicht erwarten, hat Auswirkungen darauf, welche Erfahrungen wir mit Gott machen. Und darüber möchte ich heute gerne predigen. Und Grundlage ist eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Da geht es um zwei Menschen, die auch eine große Erwartung hatten, Simeon und Hanna. Das gehört nicht mehr eigentlich so ganz in die Weihnachtsgeschichte, streng genommen, aber zumindest mal in die Kindertage von Jesus. Insofern kann man das noch ganz frech so in die Adventszeit reinschmuggeln. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die schon mal aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und bevor wir die Stelle lesen, einfach noch mal kurz zum Hintergrund. Es gab im Alten Testament verschiedene Vorschriften für Juden, was denn zu tun ist, wenn ein Kind geboren wird. Und Maria und Josef haben diese Vorschriften als fromme Juden beachtet und das bedeutet, sie sind am 40. Tag nach der Geburt von Jesus nach Jerusalem gegangen, waren dort im Tempel, um einfach diese Vorschriften zu erfüllen. Also das ist der Grund, warum Maria und Josef und der 40 Tage oder 41 Tage alte Jesus sich in Jerusalem aufhalten. Und wir steigen in die Stelle ein, das ist wie gesagt Lukas 2, die Verse 25 bis 38. Lukas 2, 25 bis 38. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um dort das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte: Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden, und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das auch einfach schon einen prophetischen Hinweis auf das Leiden von Jesus und was das natürlich auch bei einer Mutter auslöst, zu erleben, wie der Sohn ja einfach gefoltert und am Kreuz hingerichtet wird. Weiter im Text. Im Tempel befand sich auch Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nach nur 7 Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Simeon und Hanna, zwei Menschen mit großer Erwartung. Was erfahren wir hier über Simeon? Eigentlich erstmal gar nicht so viel, so über seine Biografie oder so. Wir erfahren, er war ein gerechter, gottesfürchtiger Mann und er hat sehnsüchtig auf den Messias gewartet. Also Christus ist einfach das griechische Wort für Messias. Und er hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass der Messias kommt. Und eigentlich geht der Urtext noch mal ein Stück weiter. Im Urtext steht nicht, dass Simeon auf den Messias gewartet hat, sondern es steht, er hat erwartet, dass der Messias kommt. Und das ist ja noch mal ein Stück stärker. Das ist nicht nur so, Herr, das wäre schon cool, wenn es passieren würde, sondern das heißt eigentlich, ich gehe davon aus, dass dieser Messias kommen wird. Simeon hat es erwartet und er hat erwartet, dass er das zu seinen Lebzeiten noch sehen wird, weil Gott ihm das versprochen hat. Dann lesen wir, dass Simeon vom Heiligen Geist erfüllt war. Und es ist, wenn wir das heute lesen, geht es uns schnell so, dass wir sagen, so ja, das ist schon cool. Aber eigentlich so, ich will nicht sagen, das ist nichts Besonderes. Also klar, irgendwie schon, aber ja, viele Menschen sind vom Heiligen Geist erfüllt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, diese Geschichte spielt in der Zeit vor Pfingsten. Es war was sehr Besonderes, wenn Menschen in dieser Zeit vom Heiligen Geist erfüllt waren. Also dieser Simeon war wahrscheinlich kein Priester oder so, da lesen wir nichts drüber, aber offensichtlich war das jemand, der eine ganz besondere Beziehung zu Gott hatte. Und wir können davon ausgehen, dass Simeon ein alter Mann war. Das sagt der Text zwar nicht so ausdrücklich, aber seine spontane Reaktion beim Anblick von Jesus ist: Nun kann ich in Frieden sterben. Und das ist jetzt so ein Satz, der passt nicht ganz zu jemand, der Anfang 30 ist oder so. Also wenn er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben, dann können wir davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein alter Mann war. Ja, und an diesem Tag, an dem Maria und Josef und das Jesusbaby im Tempel waren, muss irgendwas passiert sein, irgendwas muss der Heilige Geist getan haben bei Simeon, was in ihm so diese Gewissheit wachgerufen hat: Heute ist der Tag, auf den ich so lange gewartet habe. Und er macht sich auf den Weg und geht in den Tempel, um den Messias zu sehen, den er schon so lange erwartet. Und er macht dort im Tempel die, ja, kann man sicher so sagen, die wichtigste Begegnung seines ganzen Lebens. Und er sagt eben, wie gesagt: Nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Und Lukas erzählt dann weiter, dass Maria und Josef gestaunt haben, als sie gehört haben, was Simeon über Jesus zu sagen hat. Und ich denke so, Maria und Josef hatten sicher ein Bewusstsein dafür, dass Jesus ein ganz besonderes Kind ist. Also Maria hatte eine Begegnung mit einem Engel, Josef hatte einen prophetischen Traum, die Hirten waren da nach der Geburt. Also denen war schon klar, dass es ein besonderes Kind ist. Aber wenn man sich diese ganze Szene mal praktisch vorstellt, ich habe ja vorher gesagt, es gab einfach verschiedene Vorschriften im Alten Testament, die jede Familie betroffen haben, in der ein Kind geboren worden ist. Also wir können davon ausgehen, es waren mit Sicherheit Dutzende von Familien an diesem Tag im Tempel, die ihr mehr oder weniger neugeborenes Baby dorthin gebracht haben. Und als Maria und Josef und Jesus dort angekommen sind, da lesen wir nichts davon, dass es irgendwie so, keine Ahnung, ein Erdbeben gegeben hätte oder der Vorhang zerrissen ist oder die Engel gesungen haben oder irgendwas. Also was ich damit sagen will, ist, augenscheinlich war das eine Familie wie Dutzende andere, die dort jeden Tag waren. Und auf einmal kommt dieser wildfremde Mann auf diese vermeintlich ganz normale Familie zu und gibt ihnen diese Zusage. Und ich glaube einfach, stell dir das selber vor, du hast mal von irgendjemand eine coole prophetische Zusage gekriegt und dann bist du irgendwo unterwegs im Elbepark oder keine Ahnung und auf einmal kommt ein wildfremder Typ auf dich zu und sagt, hey, das, was dir Gott damals zugesagt hat, das ist so. Der Heilige Geist hat mir das gesagt. Und ich glaube einfach, das ist eine krasse Bestätigung für Maria und Josef in dem Moment. Also das ist Simeon, ein Mann mit großer Erwartung. Und dann lesen wir noch von Hannah. Sie ist, da wissen wir, das ist eigentlich ganz lustig, von Simeon wissen wir fast nichts biografisch, aber im Wortlaut, was sie gesagt hat, von Hannah wissen wir alles biografisch, aber im Wortlaut eigentlich nichts, was sie gesagt hat. Wir wissen von Hannah, sie ist 84 Jahre alt. Und sie war 7 Jahre lang verheiratet und ist dann Witwe geworden. Ihr Mann ist gestorben. Und jetzt typischerweise wurden jüdische Mädchen, Frauen verheiratet, als sie Teenager waren. Und falls das bei Hannah auch so war, können wir davon ausgehen, sie war wahrscheinlich so Anfang, Mitte 20, als ihr Mann gestorben ist. Und dann lesen wir, sie war Tag und Nacht im Tempel, um dort zu beten und zu fasten und Gott zu dienen. Und wir können davon ausgehen, dass das was ist, was sie seit Jahren gemacht hat, vielleicht sogar schon seit vielen Jahrzehnten. Also eine sehr, sehr hingegebene Frau. Und auch sie begegnet diesem Baby, diesem Jesuskind und ist so begeistert von dieser Begegnung, dass sie anfängt, spontan Gott zu loben und jedem davon zu erzählen, der es hören will und wahrscheinlich auch manchen, die es nicht hören wollten, wem sie da begegnet ist. Und ich denke, die Gemeinsamkeit von Simeon und Hannah ist, dass es zwei tief fromme Menschen waren, die an diesem Tag im Tempel waren, weil sie erwartet haben, dort Gott zu begegnen. Hannah war dort jeden Tag. Simeon ist aus einem ganz bestimmten Grund dorthin an diesem Tag. Aber das war ihre Erwartung, dort Gott zu begegnen. Und an diesem Tag ist diese Erwartung in Erfüllung gegangen. Und der springende Punkt von meiner Predigt ist, ich denke einfach, hätten Simeon und Hannah diese Erwartung nicht gehabt, dann habe ich so meine Zweifel, ob sie diese Begegnung trotzdem gehabt hätten. Wenn Simeon nicht die Erwartung gehabt hätte, an diesem Tag im Tempel Gott zu begegnen, dann hätte er sich gar nicht auf den Weg gemacht, weil was soll er dort? Er erwartet ja nichts. Und wenn Hannah nicht erwartet hätte, Gott zu begegnen im Tempel, dann wäre sie trotzdem dort gewesen. Aber ich glaube, als sie da so vorbeikam an dieser Situation, als Simeon mit der Familie gesprochen hat, hätte sie wahrscheinlich diesem Gespräch keine große Beachtung geschenkt. Unterhalten sich halt ein paar Leute, geht ja mich nichts an. Unsere Erwartung bzw. Nichterwartung hat eine Auswirkung darauf, welche Erfahrung wir mit Gott machen. Und wenn wir keine Erwartung haben an Gott, dann passiert es eben auch schnell, dass wir das verpassen, was Gott tut, so wie es eben Hannah und Simeon verpasst hätten. Und jetzt weiß ich natürlich, dass das manchmal eine echte Herausforderung ist, so an diesen Erwartungen festzuhalten, die man an Gott hat. Zum Beispiel, wenn irgendwie scheinbar einfach nichts passiert, wenn diese Erwartung scheinbar einfach nicht erfüllt wird. Zur Zeit von Simeon war die jüngste Messias-Prophezeiung, die im Alten Testament steht, schon 400 Jahre alt. Und in diesen 400 Jahren, da ist Israel so von seiner weltpolitischen Bedeutung her ganz schön in der Versenkung verschwunden. Im Römischen Reich, wenn du als Staatsbeamter oder als Soldat Mist gebaut hast, dann wurdest du an solche Orte wie Israel versetzt. Pilatus zum Beispiel, der ist deswegen dort gelandet. Steht nicht in der Bibel, steht in römischen Quellen. Auch dort ist manchmal Wahrheit zu finden. Genau, aber Israel ist ein völlig unbedeutender Provinzzipfel des Römischen Reichs. Diese Prophezeiungen sind Jahrhunderte alt. Also was ich damit sagen will, ist, du brauchst ganz schön viel Glauben, wenn du wie Simeon daran festhältst, dass dieser Messias wirklich kommen wird, weil so wenig sichtbar ist, menschlich gesehen. Und was macht das mit unserer Erwartung, wenn wir zum Beispiel für Kranke beten und scheinbar passiert einfach nichts? Wenn du 5-mal für Leute gebetet hast und es passiert scheinbar nichts, wenn du 10-mal gebetet hast, 20-mal. Ja, wann kommt der Punkt, wenn du irgendwann sagst, hey, vielleicht macht es Gott durch irgendjemand anders, aber bei mir funktioniert es nicht. Wann kommt der Punkt, an dem die Erwartung weg ist? Oder umgekehrt, wenn du krank bist und es haben Leute 5-mal für dich gebetet, 10-mal, 20-mal, wann kommt der Punkt, an dem die Erwartung verschwindet, dass Gott dich heilen kann und will? Oder eine andere Herausforderung, wenn Gott dir eine Zusage macht, aber das bisher irgendwie so nach menschlichem Ermessen ja gar nichts davon erkennbar ist, dass da irgendwann mal was in der Art entstehen wird. Ich denke so bei Simeon und Hannah, als sie der Familie begegnet sind, der Messias, den sie erwartet haben, das war ein Baby. Und so nach allem, was wir wissen, so vom äußeren Eindruck hat dieses Baby nichts unterschieden von allen anderen Babys, also vielleicht von 50% der Babys. Und es hat 30 Jahre gedauert, bis im Leben von Jesus sichtbar geworden ist, auch für alle Außenstehenden, wer er wirklich ist, welche Berufung auf seinem Leben liegt. Und trotzdem sagt Simeon beim Anblick dieses Babys, jetzt kann ich in Frieden sterben. Hannah ist so begeistert, dass sie Gott lobt, dass sie losrennt und es jedem erzählt, was sie dort erlebt hat. Obwohl eigentlich menschlich gesehen erstmal noch gar nichts sichtbar ist. Und ich habe mich in der Vorbereitung zum Beispiel an die Geschichte erinnert von Dani und Arno Jordan, die ja auch viele kennen, die im Schloss Röhrsdorf wohnen. Und die hatten irgendwann mal vor vielen Jahren eine prophetische Zusage, ihr werdet mal ein Schloss haben. Und das ist ja so eine Sache, wo du sagst, ja, das klingt jetzt irgendwie cool, aber so nach rein menschlichem Ermessen ist es ja schon ziemlich abwegig. Also ist ja nicht gerade so, dass du irgendwo Schlösser nachgeschmissen kriegst bei ImmoScout oder so. Sind wir mal gespannt. Und heute leben sie zusammen mit anderen in einem Schloss. Gott hat es möglich gemacht und er hat es ihnen zu einer Zeit zugesagt, als ja menschlich gesehen das irgendwie noch ein ziemlich abwegiger Gedanke war. Und solche prophetischen Eindrücke, das muss man natürlich immer auch so ein bisschen prüfen und so, ist klar. Aber die Frage ist, gibt es in deinem Leben prophetische Dinge, die Gott dir zugesagt hat, Träume, die Gott auf dein Leben gelegt hat, aber die du irgendwie so ein Stück weit beerdigt hast, weil einfach nach menschlichem Ermessen nichts sichtbar ist, weil du nicht weißt, wie das in Realität kommen soll. Und eigentlich hast du die Erwartung verloren oder vielleicht nie gehabt, dass Gott an diesem Punkt zu seinem Versprechen steht. Oder vielleicht noch als Beispiel eine dritte Herausforderung, die was auch so ein ganz klassischer Killer von Erwartung ist, Routine, wenn du so richtig tief in Routine drin steckst. Ich denke an die Hannah, wahrscheinlich ist dieses, dass sie Tag ein, Tag aus im Tempel ist und dort betet und fastet, das ging wahrscheinlich tausende von Tagen so, Jahre mindestens, wahrscheinlich Jahrzehnte. Tausende von Tagen war sie im Tempel und hat gebetet und gefastet. Und ja, irgendwie das kann überhaupt gar nicht anders sein, als dass diese Frau dort eine Routine entwickelt hat da drin. Du kennst die Leute, die regelmäßig dort sind, mindestens vom Sehen. Du weißt, wo alles ist. Du hast so deine Abläufe, wie du die Dinge tust. Und mit Sicherheit hat sie in diesen tausenden von Tagen, die sie dort war, keine Begegnung mit Gott gehabt, die vom gleichen Kaliber gewesen wäre wie diese Begegnung mit Jesus. Weil also der Messias ist eben nur einmal als Mensch auf dieser Welt geboren worden. Und trotzdem hat sich Hannah die Erwartung bewahrt, die sie dann in die Lage versetzt hat, zu erkennen, wem sie da wirklich begegnet ist. Die Routine hat nicht dazu geführt, dass sie die Erwartung begraben hat. Und ich denke mir so, wie leicht passiert uns das, dass wir so in unserer stillen Zeit und im Bibellesen einfach so eine Routine entwickeln und eigentlich nicht mehr wirklich eine große Erwartung haben, dass es eine Zeit ist, in der Gott uns überrascht, in der wir Gott wirklich tief begegnen können. Oder wie leicht passiert uns das als Gemeinde, dass wir einfach irgendwie, ja, sage ich mal, unseren Stiefel durchziehen, halt unsere Programme abspulen und eigentlich keine große Erwartung mehr haben und dann versuchen, dem Ganzen irgendwie so, ich sag mal, menschlichen Sinn zu verleihen. Dass wir sagen, ja, aber was machen wir als Gemeinde? Wir tun Gutes und wir haben eine schöne Gemeinschaft und ja, versteht das richtig. Also sich engagieren, Gemeinschaft haben, Familie sein, das ist alles gut und wichtig, es ist biblisch, da sage ich gar nichts dagegen. Aber der Punkt ist, wenn Gemeinde kein Ort mehr ist, an dem wir erwarten, Gott zu begegnen, dann unterscheidet die Gemeinde eigentlich nichts mehr von irgendeinem sozial engagierten Kleintierzüchterverein, wo die Leute sich halt gut leiden können. Hey, und es ist super, es ist toll, wenn es solche Vereine gibt, aber das ist nicht das, wofür Gemeinde zuallererst mal da ist. Ich bin überzeugt davon, dass sich Simeon und Hannah diese Erwartung bewahren konnten, weil sie eine ganz tiefe Sehnsucht, einen tiefen Hunger nach Gott hatten. Bei Simeon steht das ja auch schon direkt so drin, er wartete sehnsüchtig darauf, dass der Messias kommt. Und ich weiß nicht, du kennst bestimmt eine Situation in deinem eigenen Leben, wo du mal eine richtig tiefe Sehnsucht hattest. So im Kleinen, wenn du mal irgendwie gedacht hast, boah, jetzt hätte ich aber mal Bock auf ein Eis im Sommer oder im Großen irgendwelche tiefen Dinge im Leben, die du dir sehnsüchtig wünschst. Und wenn du so dran zurückdenkst, Sehnsüchte haben das Potenzial, unser Denken und Handeln zu beherrschen. Wenn du echt Bock hast auf ein Eis und du weißt, der Laden macht in einer Viertelstunde zu, aber da kommst du in die Pötte und guckst, dass du dir halt das Eis noch irgendwie holst. Und wenn es irgendwelche anderen Dinge gibt, die du dir im Leben sehnsüchtig wünschst, dann ist auch das was, was dein Denken und Handeln beherrschen kann. Deine Gedanken kreisen darum. Du tust das Menschenmögliche, um das irgendwie in Realität zu bringen. Du bist bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Ich denke an solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du einen konkreten Berufswunsch hast, wenn du eine Sehnsucht danach hast, als Arzt zu arbeiten, dann musst du eine Menge auf dich nehmen, um das in Realität zu bringen in dein Leben. Und ich denke, die meisten Christen, die haben eine ehrliche Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Das ist ein tiefer Wunsch in ihrem Leben. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, sie haben wenig oder keine Erwartung, dass ihr Alltag oder ihre Ortsgemeinde der Platz ist, an dem diese Begegnung stattfinden wird. Sie haben die Sehnsucht, aber nicht unbedingt die Erwartung, dass ihr Alltag oder ihre Ortsgemeinde der Platz ist, an dem das passiert. Und ich denke, das ist ein Grund, warum viele Christen immer wieder Geld investieren, Aufwand in Kauf nehmen, um zu Konferenzen zu fahren. Nicht der einzige, aber ein Grund. Und wenn ich mal ehrlich bin, mir selber geht das so, ich freue mich immer drauf, wenn ich auf irgendwelchen Vineyard-Konferenzen bin, wo es dann auch so eine Segnungszeit gibt, wie wir das vom Gottesdienst her auch kennen. Weil mir es oft so geht, dass ich sage, hey Mann, ach, da ist Gott irgendwie so richtig da. Und schon allein diese Formulierung, da ist Gott richtig da, was heißt denn das, ist er hier nicht da oder ist er falsch da? Oder? Und das ist eigentlich schon ganz schön entlarvend. einer der Gründe, dass Menschen auf Konferenzen fahren, weil da ist Gott richtig da. Und ich bin inzwischen so im Lauf der Jahre zu einer tiefen Überzeugung gekommen. Wenn Konferenzen Orte sind, an denen man immer wieder Gott auf eine Art und Weise begegnet, wie man das irgendwie offensichtlich in der eigenen Ortsgemeinde nicht tut und wie man sich das eigentlich wünschen würde oder sich wünscht, dann bin ich inzwischen tief davon überzeugt, dass der Hauptgrund dafür nicht der ist, dass halt einfach bei Konferenzen normalerweise die richtig tollen Sprecher sind und dann hast du eine große Band mit allen Instrumenten und da kommen viele Leute zusammen, was ja zum Beispiel für eine Lobpreiszeit, also ja, mit 1000 Leuten Lobpreis machen, ist auch was anderes als mit 5 Leuten. Aber ich glaube ehrlich, diese Sachen sind nicht der Grund, warum wir manchmal oder oft auf Konferenzen Gott mehr erleben, als wir das in der eigenen Ortsgemeinde tun. Sondern ich glaube wirklich, der Hauptgrund ist, dass auf solchen Konferenzen Menschen zusammenkommen, die eine Sehnsucht und eine Erwartung haben, Gott zu begegnen. Ich meine, deswegen fahren sie ja hin. Und einer der Gründe für diese Überzeugung ist eine Erfahrung, die Christina und ich 2010 gemacht haben. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwie bei einer Predigt erzählt. 2010 haben wir Urlaub in den USA gemacht und wir haben uns damals gesagt, ja, wenn du schon mal in den USA bist, dann musst du auch mal eine Vineyard-Gemeinde besuchen, dort in den Gottesdienst gehen. Ist ja sozusagen das Mutterland der Vineyard. Und wir haben uns dann eine Gemeinde ausgeguckt, wo wir in den Gottesdienst gegangen waren. Das war eine wirklich kleine Gemeinde. Also ich denke, noch eine ganze Ecke kleiner als unsere hier. Und das war wirklich tiefste Provinz. Als wir da reingekommen sind und die Leute gehört haben, dass wir Touristen sind, war die allererste ironiefrei gestellte Frage, habt ihr euch verirrt? Und die Leute in dieser Gemeinde, das waren, und ich sage das jetzt wirklich mit allem Respekt, das waren wirklich einfach ganz gewöhnliche Landeier. Also ich darf das sagen, ich bin selber vom Dorf, es waren wirklich so richtige Landeier. Also was ich damit sagen will, ist, der Gottesdienst in dieser Gemeinde war in vielerlei Hinsicht denkbar weit von diesem Flair entfernt, den du irgendwie erwartest, wenn du auf eine große Konferenz fährst und dann zahlst du da irgendwie 500 € irgendwie Teilnahmegebühr und Riesenhalle, tolle Beleuchtung, geiler Sprecher, super Band. Also da waren die weit davon entfernt. Und aber dieser Gottesdienst, den wir dort erlebt haben, vor allem auch die Segnungszeit, da war Gott dermaßen gegenwärtig. Das war wirklich mit Händen greifbar. Und Leute haben gelacht, Leute haben geheult, Leute haben füreinander gebetet und du konntest Gott mit Händen greifen in diesem Raum. Und wenn du nach dem Gottesdienst mit den Leuten geredet hast, du hattest irgendwie nicht den Eindruck, dass die sagen so, boah, das war ja ein krasser Gottesdienst heute, sondern ja, es war halt Gottesdienst heute. Und mir geht's heute 6 Jahre später so. Ich habe vergessen, worum es in der Predigt ging. Ich habe vergessen, wie die Band war. All diese Sachen. Es gibt eigentlich nur 2 Sachen, die mir wirklich hängen geblieben sind. Das erste ist, ich habe ungelogen im ganzen Leben keinen schlechteren Kaffee getrunken als dort. Das zweite, was mir hängen geblieben ist, wie sehr Gott gegenwärtig war in so einer Landallgemeinde, die so weit entfernt war von allem, so wie wir oft ticken, hey, tolle Konferenz, toller Sprecher, tolle Band. Und dort ist eben Gott dann halt mehr als in unserer ganz gewöhnlichen Gemeinde. Und ich denke, der Unterschied ist, dass dort Leute zusammengekommen sind, die eine große Sehnsucht und eine große Erwartung hatten, Gott zu begegnen in diesem Provinzgottesdienst. Und die spannende Frage ist für mich, was können wir tun, um, wohlgemerkt, mir ist übrigens noch eingeschoben, mir ist bewusst natürlich, das ist jetzt auch nicht der allereinzigste Faktor, es gibt Verschiedenes, was dazu beiträgt, aber ich glaube, du kannst als Gemeinde alles richtig machen, aber wenn du nichts erwartest, wirst du auch wenig erwarten. Also das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Und für mich ist so die spannende Frage, was kann man denn jetzt tun, um diese um diesen Hunger und diese Sehnsucht nach Gott zu steigern. Und ich bin überzeugt davon, wo diese Sehnsucht da ist auch die Erwartung da, weil das einfach die Gedanken beherrscht, weil du dem nachgehst, was kann denn passieren, dass sich diese Sehnsucht erfüllt? Also was können wir tun, damit diese Sehnsucht zunimmt? Und das ist natürlich auch was, da kann man jetzt problemlos Predigtreihen über Monate halten, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber für hier und heute will ich auf alle Fälle mal zwei kleine Dinge ansprechen, die von denen ich aber glaube, dass sie eine große Wirkung haben und die jeder von uns, behaupte ich, relativ problemlos tun kann. Und beides hängt zusammen mit tagtäglichen Entscheidungen, die wir treffen. Die erste Entscheidung, um die es mir dabei geht, ist, ich will mich dafür entscheiden, dass ich meiner Sehnsucht nach Gott, meiner Erwartung, dass Gott was tut, irgendwie sichtbar Ausdruck verleihe. Zum Beispiel, indem ich im Lobpreis sage, ich stehe bewusst auf, wenn wir Lobpreis machen, um damit einfach ja auch so eine Bereitschaft sichtbar zu machen, ich bin heute hier, um Gott die Ehre zu geben. Und jetzt wohlgemerkt, es geht jetzt ja nicht darum, irgendwie Theater zu spielen, eine Fassade aufzubauen und irgendwie drin zu stehen und zu sagen, das tut mir so gut, wenn es mir eigentlich innerlich total fürchterlich geht. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, ich entscheide mich dafür, meine eigene Bequemlichkeit zu überwinden. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn sich mal so ein Stuhl an einem festgesaugt hat, man sitzt dann auch ganz gut und dort eine Entscheidung zu treffen, nein, ich stehe auf und setze ein sichtbares Zeichen, Gott, ich will dir die Ehre geben. Und ich denke, zum einen, wenn wir es tun, es hat auf jeden Fall einen psychologischen Effekt. Das macht was mit uns selber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn du jemand bist, der viel zu Hause ist. Also ich zum Beispiel, ich arbeite, sag ich mal, die Hälfte meiner Arbeitstage von zu Hause aus ungefähr. Oder du bist vielleicht zu Hause, weil du gerade in der Babypause bist oder weil du vielleicht gerade arbeitslos bist, warum auch immer. Aber ich kenne das sehr gut von mir. Das macht psychologisch gesehen für meine Produktivität einen Riesenunterschied, ob ich meinen Tag morgens einfach damit beginne, dass ich mal duschen gehe und mich mal richtig irgendwie straßentauglich anziehe und mich dann an meinen Schreibtisch setze zu Hause, oder ob ich halt irgendwie bis mittags im Schlafanzug rumhänge. Das macht einfach einen Unterschied. Und das ist übrigens auch was ich immer wieder mal gelesen habe, so als Hinweis, so wie als Tipp für Leute, die irgendwie ihren Job verlieren oder so, hey, schau einfach danach, dass du in deinem Tag solche Punkte einbaust, dass du nicht sozusagen der Versuchung dich ergibst zu gammeln, sondern einfach, hey, steh morgens auf, dusch, zieh dich an und allein das wird einen Unterschied machen auf deinen Alltag und dein Leben. Also was ich damit sagen will, wie gesagt, ist, ich glaube, das hat zuallererst schon mal einen psychologischen Effekt. Einfach diese Bereitschaft im Lobpreis, hey, ich stehe auf, das macht was mit mir. Und zum anderen hat es eine Wirkung auf die unsichtbare Welt. Also jetzt nicht unbedingt der Schlafanzug, aber ja, zu sagen, ich stehe auf im Lobpreis. Ich glaube, das signalisiert was in der unsichtbaren Welt. Und so gibt es eine ganze Reihe von kleinen Entscheidungen, die wir in unserem, sag ich mal, geistigen Alltag treffen können, die damit zu tun haben. Zum Beispiel kann ich mich entscheiden, im Rahmen des Gottesdienstes die Segnungszeit zu nutzen. Hey, es gibt was, da weiß ich einfach, da wäre es schön, einen Segen dafür zu haben und aufzustehen und zu jemand hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam dafür beten. Das ist ein sichtbares Zeichen, dass du eine Sehnsucht und eine Erwartung hast, dass Gott dir bei diesem Thema begegnet. Oder wenn es zum Beispiel darum geht, im Gottesdienst eine Bibel mitzubringen. Das sage ich jetzt nicht deswegen, weil mir das furchtbar wichtig ist, dass ihr das alle tut. Mir persönlich kann das relativ wurscht sein, ob ihr eine Bibel dabei habt oder nicht. Aber eine Bibel mitzubringen, das ist ein sichtbares Zeichen. Ich habe eine Sehnsucht danach und ich erwarte, dass mir Gott beispielsweise ein Bibelwort eingeben kann in der Zeit. Und dann ist es vielleicht nicht schlecht, eine Bibel an der Hand zu haben, um mal nachzugucken, was will mir Gott sagen. Oder dass ich bereit bin, mich im Hauskreis einzubringen. Dass ich zum Beispiel sage, hey, ich bin nicht der tollste Gitarrist der Welt, aber dass ich bereit bin, mal im Hauskreis den Lobpreis zu leiten, das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass ich eine Sehnsucht habe und dass ich erwarte, dass Gott mich gebrauchen kann, damit wir als Hauskreis in die Gegenwart Gottes kommen. Und so gibt es eben eine ganze Reihe von kleinen Entscheidungen, mit denen man sichtbar zum Ausdruck bringt, dass man einen eine Sehnsucht hat und eine Erwartung hat, dass Gott einem begegnet. Und wenn wir diese Entscheidungen treffen, dann macht das psychologisch was mit uns und es hat ein Signal in die unsichtbare Welt. Es gibt noch eine zweite Art von Entscheidungen, die wir in unserem Alltag treffen können. Und ich möchte da ein Zitat vorlesen von einem Mann namens John Piper. Den kennen vielleicht manche, das ist ein Theologe und der hat auch viele Bücher geschrieben, auch zu dem Thema Hunger nach Gott, Sehnsucht nach Gott. Und einer dieser, ist das eine Textpassage, ich habe das leider nur im Original, also auf Englisch, aber ich übersetze es mal auf Deutsch. Er sagt dort, wenn du keine starke Sehnsucht danach verspürst, dass sich die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben manifestiert, dann hat das nichts damit zu tun, dass du schon so viel von der Gegenwart Gottes abbekommen hast, dass du einfach ja, satt bist, dass du zufrieden bist, sondern das hat was damit zu tun, dass du so lang an diesen verschiedenen Angeboten rumgenascht hast, die dir die Welt bietet, dass du eigentlich keinen Hunger mehr hast. Deine Seele ist vollgestopft mit all diesen kleinen und unwichtigen Dingen und es ist kein Platz mehr für das große, wichtige, was Gott für dich bereit hat. Aber dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Es gibt sowas wie einen Hunger nach Gott und dieser Hunger kann ja aufgeweckt werden. Und wichtig ist an der Stelle hier, wenn dieser John Piper davon spricht, von den unwichtigen Dingen dieser Welt, ja, da geht es ihm nicht um solche Sachen wie, dass du Qualitätszeit mit deiner Familie verbringst oder dass du als Student mal für eine Prüfung lernen musst oder dass wir berufliche Verpflichtungen haben oder so, das ist nicht der Punkt, sondern worum es ihm geht, ist so, ja, wenn du dein Leben so dahin plätschern lässt mit unwichtigen Sachen, mit Sachen, bei denen du wahrscheinlich irgendwann mit 80 auf dem Sterbebett sagen wirst, die Zeit hätte ich aber auch sinnvoller nutzen können. Und mir geht das irgendwie so, mit geistlichem Hunger, da ist es so ein bisschen wie mit körperlichem Hunger. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Fehler gemacht hast, in den Supermarkt einkaufen zu gehen, wenn du richtig Hunger hattest. Na, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen anfälliger als andere, aber also die Wahrscheinlichkeit, also ja, dieser Hunger, das ist eine Leere und diese Leere will gefüllt werden. Und wenn du gerade momentan richtig diese Leere spürst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir halt nicht das Gemüse kaufst, das du dann zu Hause schneiden und schnippeln und garen und dann gesund essen wirst, sondern du kaufst dir halt wahrscheinlich irgendeinen Scheiß, den du dir schon auf der Fahrt nach Hause mit Genuss zwischen die Kiemen rammen kannst. Das ist der Fehler, wenn du mit großem Hunger einkaufen fährst. Und ich glaube einfach, so von meiner eigenen Erfahrung her, mit dem geistlichen Hunger passiert manchmal was ganz Ähnliches. Eine erstaunliche Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass wenn ich so in meinem Alltag Momente habe, wo ich einfach merke, hey, Gott berührt mich gerade. Eigentlich merke ich gerade, ich habe in mir so ein Bedürfnis, irgendwie ins Gebet zu gehen oder ich habe ein Bedürfnis danach, irgendwas in der Bibel nachzulesen, weil ich da gerade ja eine Situation hatte, die mich da einfach irgendwie darauf hinstößt. Und dann passiert mir das oft, dass ich gleichzeitig mit diesem Bedürfnis, ja, zu Gott zu kommen oder in der Bibel zu lesen, so eine Versuchung spüre, die mir sagt, naja, aber erst mal auf Facebook gucken, was los ist. Ja, aber Moment mal, es fängt gleich die Tagesschau an. Das kann ich ja auch noch machen, wenn die Tagesschau rum ist. Oder ich muss aber noch einen dringenden Anruf erledigen. Ich mache das, wenn der dringende Anruf erledigt ist. Und was ich dann merke ist, wenn ich diese Versuchung nachgebe, also natürlich kann ich hinterher in der Bibel lesen und beten und alles, aber irgendwie so dieses Bedürfnis, dieser Hunger, diese Sehnsucht, die sind irgendwie nicht da. Ein bisschen so wie, wenn du Hunger hast und es wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, was Vernünftiges zu sich zu nehmen und man schiebt sich halt dann doch den Big Mac rein, weil das schnell geht und auf dem Weg liegt und was auch immer. Das ist eine komische Sache irgendwie, aber ich beobachte das einfach immer wieder. Und für mich so diese zweite Entscheidung ist, und das ist auch was ich mir selber wirklich sage, ist, wo immer es geht, will ich eine bewusste Entscheidung treffen, diesen Impulsen wirklich nachzugehen. Wenn ich das Gefühl habe, hey, irgendwie berührt mich Gott gerade, irgendwie habe ich ein Bedürfnis, zu Gott zu kommen, dann eben nicht auf Facebook reinzugehen oder erstmal zu telefonieren oder irgendwas, wenn es geht, sondern wirklich zu Gott zu kommen und diesem Hunger nachzugeben. Und ich bin überzeugt davon, der Appetit kommt auch dort mit dem Essen. Ich glaube, beides sind kleine Entscheidungen, aber mit großer Auswirkung. Ich glaube, beides kann man wirklich kultivieren im Leben. Man kann sich das angewöhnen, man kann das ausbauen. Und es wird viel damit machen, was wir mit Gott erleben oder eben nicht erleben. Und ich wünsche uns einfach, dass Advent auch für uns in diesem Sinne eine Zeit der Erwartung ist, nicht nur auf den Baum und die Geschenke, und darauf freue ich mich auch alles, aber einfach eine Erwartung drauf, dass Gott Großes für dich und dein Leben vorhat und dass du das erwarten darfst und dass du ja eine Sehnsucht danach haben darfst, was wirklich gute Dinge sind. Amen.